Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, das Wort, das wir heute hören wollen als Predigttext, es steht bei Lukas im 12. Kapitel. Wir wollen hören auf die Verse 4 bis 9. Jesus Christus spricht: Ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Verkauft man nicht 5 Sperlinge für 2 Groschen? Dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. Ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses trostreiche, aber auch sehr ernste Wort, das du uns schenkst, über das Bekennen zu dir für diesen Sonntag. Wir wollen dich jetzt bitten für die Predigt über dieses Wort, dass du dabei bist, dass du zu uns sprichst, Herr, und dass du uns segnest durch diese Verse. Das wird nur dann gelingen können, wenn du uns deinen Heiligen Geist schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in der letzten Woche war ich für 4 Bibelabende in Chemnitz, bin hier Sonntag nach dem Gottesdienst direkt losgefahren und da war richtig viel Programm, auch am Montag. Und ich bin nicht zu dem gekommen, was ich normalerweise mache, nämlich sonntagsabends zu beginnen, den Predigttext herauszusuchen, zu beten über das, was sein soll, damit ich mich so langsam vorbereiten kann. Meine These ist ja, man muss, um eine vernünftige Predigt zu bekommen, natürlich den Geist Gottes haben, aber man muss sie auch schwanger tragen, man muss einfach dem Geist auch Raum geben, dass er ein Stück weit ansprechen kann. Jetzt war es Dienstagmorgen und ich hatte noch überhaupt gar keine Ahnung, was ich euch und ihnen mitbringen wollte. Auch noch keine Lieder korrespondiert, alles halt. Ich habe dann gebetet, Herr, du musst mir was geben, aber auch am Dienstag war viel Programm. War dann eingeladen vom Evangelisationsteam aus Sachsen, ich sollte mit denen Gebetsfrühstück machen. Aber ich hatte noch nichts und es waren dann noch 2 Gespräche anberaumt halt und ich musste gucken so ein bisschen, habe den Herrn gebeten, gib mir bitte auch etwas, was ich dann entsprechend haben kann. Und dann waren wir da beim Gebetsfrühstück bei Lutz Schäufler zu Hause, hat die Frau alles ganz wunderbar vorbereitet. Dann war das Frühstück fertig und dann hat der Lutz gesagt, so, jetzt wollen wir mal Bibellese machen. Und da haben wir uns da so mit 8, 9 Männern hingesetzt, Brüdern. Und ich hatte meine Bibel im Auto vergessen und ich sage, ich muss eben runter die Bibel holen. Sagt er, brauchst du nicht, Bibeln habe ich genug. Und dann haben sie eine ganz große Lutherbibel aus dem Schrank halt, nicht so eine Altarbibel. Gab mir die, ich nehme die Bibel, leg die auf meinen Schoß. Wir haben dann gelesen, Lukas 11 von den Wehrufen gegen Schriftgelehrte und Pharisäer. War ganz tolle Bibelstunde, die wir da gemeinsam hatten. Aber wie ich das nehme, die Bibel, schlage ich das auf. Und da ist genau Lukas 12, die Verse 8 und 9, ganz dick untergestrichen und eingerahmt. So. Und ich habe gebeten, Herr, gib mir ein Wort. Gib mir etwas, worüber ich predigen kann. Mein Blick fällt da drauf und habe ich gedacht, Mann, das passt ja wie nichts anderes. Wir in Martini werden in der Woche, die dann kommt, eine Evangelisation haben. Wir haben ja Freitag, Samstag, Sonntag die Abende mit den arabischen Geschwistern, wo Abdul Memra hier verkündigen wird. Da wollen wir Bekenntnis vor der Welt ablegen. Dann lautet der Name des heutigen Sonntags Invocavit. Er ruft mich an. Und diesen Predigttext, das ist ja so ein Anruf des lebendigen Gottes. Und da war mir sofort klar, über den Text musst du predigen, halt nicht. Soll zum ganzen Gottesdienst um Bekenntnis gehen. Und so habe ich dann auch die Predigt überschrieben. 4 Botschaften Jesu an dich, 4 Rufe an dich an diesem Invocavit-Sonntag. Nicht, wo der Herr dich anruft, nicht, wo er zu dir spricht. 4 Botschaften, 4 Anrufe an dich. Die erste Botschaft, der erste Anruf, deine Haare sind gezählt. Der zweite Anruf, die zweite Botschaft, fürchte dich nicht vor den Menschen. Die dritte Botschaft, die dritte Anruf, habe Furcht vor dem Herrn. Und die vierte Botschaft, bekenne mich vor den Menschen. Die erste Botschaft, der erste Anruf unseres lebendigen Gottes an dich, deine Haare sind gezählt. Das ist so ein Satz mitten hier in diesen 5 Predigtversen, aber er ist mit das Zentrum, denn darauf baut alles andere auf. Am 4. Punkt kommen wir darauf zurück, dass Gott uns sagt, dir sagt, deine Haare auf deinem Haupt sind gezählt. Hat sich schon mal jemand von euch und Ihnen die Mühe gemacht, seine Haare am Kopf zu zählen? Dann würdet ihr sagen, natürlich nicht. Das kriegst du ja gar nicht hin. Denn das sind ja nicht 100, das sind ja nicht 1000, das sind so um die 100.000. Also ich habe mich so ein bisschen belesen, rothaarige Menschen, die haben etwa 80.000 Haare, Blonde, die liegen etwa so bei 130.000 und braunhaarige und schwarzhaarige haben etwa so rund 100.000. Aber selbst wenn du rothaarig bist, 80.000 Haare zählen zu wollen, nicht auf dem eigenen Kopf, und dann musst du davon ausgehen, dass du jeden Tag so 150 Haare verlierst halt, nicht? Also, das ist da kommst du immer durcheinander halt, nicht? Also, das geht nicht. Also, keiner von uns hat jemals seine Haare auf seinem Haupt gezählt. Wir nicht. Aber der lebendige Gott, der ewige, heilige und allwissende, weiß um jedes einzelne Haar auf meinem und deinem Haupt. Er hat sie alle gezählt. Er hat sie alle gezählt. Und es ist der Bibel ein ganz wichtiges Motiv. Da spricht auch Jesus immer wieder von. Lukas 21, einige Verse weiter. Da geht es wieder darum halt nicht, dass die Jünger so ein bisschen Angst haben halt nicht. Wie wird es denn werden halt? Und da sagt er halt nicht, ihr werdet schon verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden. Man wird einige von euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Aber sagt dann Jesus, kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Kein Haar soll verloren gehen. Der Herr weiß um all die 150 Haare, die mir heute ausfallen. Hier auf der Kanzel stehen, bei mir im Bett liegend halt nicht oder Mittag beim Mittagstisch sitzen. Das weiß der Herr. Das wusste er schon vor Anbeginn der Zeiten. Und da hat er das alles im Programm, was mit meinen Haaren ist. Und nicht nur mit meinen Haaren, auch mit euren Haaren und von all den 7,5 Milliarden Menschen, die jetzt leben und auch mit all den Milliarden, die schon gelebt haben. Um jedes Haar weiß der Heiland Bescheid. Damit macht diese Bibelstelle deutlich, ich sage das jetzt mal so ein bisschen neudeutsch, was unser Gott, der Vater, Sohn und Heilige Geist drauf hat, was wir für einen Gott haben. Wir haben einen Gott, der alles weiß, alles, alles. Nicht nur die großen Informationen, was irgendwelche Politiker in Moskau oder in Frankreich oder in Washington machen. Der weiß nicht nur darum, wann irgendwelche Kriege beginnen und enden, die großen Dinge der Weltgeschichte, die man so lernen kann, wenn man ein Geschichtsbuch liest. Nein, der weiß auch um die ganz, 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 ganz Kleinen. Der weiß Dinge, die du selber nicht über dich weißt. Und der weiß, ich sage das mal nicht nur um deine Haare, dieser Gott weiß auch um deine Atome, die du in deinem Körper hast, um all die Milliarden. Der kümmert sich darum, der steuert die auch, er ist allwissend. Alles weiß er. Und nicht nur um das, was heute ist, dass er das aktuell wahrnehmen kann. Er weiß auch darum, was sein wird mit meinen Haaren in 20 Jahren, wenn es den überhaupt noch gibt. Nicht? Der weiß alles, dieser lebendige Gott. Er ist allwissend. Und er ist nicht nur allwissend, der kann auch alles. Also diese Information, die hier drin steckt, dass all unsere Haare gezählt sind und von allen 7,5 Milliarden Menschen gezählt sind, alle Haare, die da auf deren Köpfen sind, nicht? Und er weiß um jedes Haar, was jetzt runterfällt, wo es hinfällt, auf welchem Quadratzentimeter, nicht? Also wenn man sich in dieses Bild reindenkt, nicht so banal das klingt, das ist fantastisch. Und wenn ich mir dann vorstelle, nicht nur die Haare, sondern das ist ja ein Gott, der so eine ganze Erde zu betreuen hat, ein ganzes Sonnensystem, eine ganze Galaxie, 17 Milliarden Galaxien oder wie viel es gibt in diesem ganzen Welt, alle in dem Unendlichen, da kümmert er sich auch noch drum halt, nicht? Das hat der drauf, der kann alles, der ist allmächtig. Das ist ganz wichtig. Ich möchte das so deutlich machen, wir kommen gleich dazu, warum man das wissen muss halt, nicht? Dass der Gott allwissend ist, dass er allmächtig ist. Und jetzt kommt das andere Information, die wir rausnehmen. Der kümmert sich auch noch um alles. Der kümmert sich um alles. Und nicht nur, dass die Sonne richtig auf ihrem Umlaufbahn läuft, halt nicht. Nicht nur, dass diese ganze Galaxie um diesen Spiralnebel irgendwie sich richtig dreht. Der kümmert sich auch darum, wo meine Haare rumfallen. Da kümmert sich der lebendige Gott drum. So einen Gott haben wir. Den kannst du gar nicht groß genug denken. Und wenn du das weißt, dass dieser Gott so drauf ist und dass dieser Gott dich lieb hat, und das ist ja die Botschaft des Evangeliums, dann brauchst du dir, um nichts in dieser Welt Sorgen zu machen. Deshalb sagt Jesus hier im Vers 7, Auch eure Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Also, wenn das nicht stimmen würde, wenn Gott jetzt nicht allmächtig wäre, nicht allwissend, wenn er sich nicht um mich kümmern würde, mich nicht lieb haben würde, ja, dann kann ich mir wirklich Angst und Sorgen machen. Aber hallo, dieser Gott ist allwissend, er ist allmächtig, er kümmert sich um alles und hat mich lieb. Da kann ich also ganz sorgenfrei leben. Das ist übrigens so ein wichtiges Motiv, dass unsere Väter im Glauben, die reformierten Väter, als sie den Heidelberger schrieben, bei der ersten und wichtigsten Frage des Heidelberger Katechismus dieses Bild der Bibel mit reingepackt haben. Die haben in alle Fragen biblische Hintergründe reingepackt. Aber bei der ersten und wichtigsten Frage, was ist dein einzigster Trost im Leben und im Sterben? Nicht, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt, mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und jetzt kommt es, und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Ohne den Willen meines Vaters im Himmel fällt kein Haar von meinem Haupt. Und das ist ja nun wirklich gesagt vollkommen unbedeutend, was mit meinen Haaren passiert, ob ich eine Glatze habe oder keine Glatze habe, ob mir 5 Haare ausfallen in den nächsten 10 Minuten oder 20, spielt ja in Wirklichkeit keine Rolle. Und trotzdem ist es gesteuert von dem Willen unseres Gottes im Himmel. Das ist mein Trost. Und wenn ich mich so geborgen wissen darf, schon mit den aller kleinen Kleinigkeiten, dann weiß ich, dass das Große erst recht von diesem Gott getragen wird. Und das müssen wir als erstes wissen, damit wir furchtlos sind halt nicht, dass wir wissen dürfen einfach nicht, der Herr hat alle unsere Haare gezählt. Und das sagt er dir zu, dir ganz persönlich, das ist die erste Botschaft an dich, an diesem Sonntag in Vokabe, der ruft das dir zu. Deine Haare sind gezählt, ich bin bei dir, ich kümmere mich um alles und du bist in meiner Hand. Und weil das so ist, ruft uns die zweite Botschaft direkt hinterher, weil das so ist, brauchst du keine Angst vor Menschen zu haben. Zweite Botschaft, fürchte dich nicht vor den Menschen. So heißt es hier in Lukas 12, ich sage euch aber meinen Freunden, das gilt nur denjenigen, die den Heiligen Geist haben, zu Jesus Christus gehört, nicht der ganzen Welt. Die Welt ohne Jesus, die soll Angst haben, denn die geht auf das Zittern und Heulen los in der Hölle halt, nicht? Wir aber, die wir zu Jesus Christus gehören, wir brauchen keine Angst zu haben. Und solche predige ich heute Morgen an. Sollte jemand heute Morgen unter uns sein, der Jesus noch nicht zum Herrn und Heiland hat, dem kann ich nur sagen, du lebst ein Leben, was letztlich nur unter Furcht und Angst besteht. Und der Heiland Jesus Christus lädt dich ein zu einem furchtlosen Leben. Aber ich predige erstmal die an, uns nämlich tatsächlich, dass heute Morgen die Brüder und Schwestern, die Freunde, die angesprochen sind von Jesus, die den Heiligen Geist haben. Wir sollen uns nicht fürchten vor den Menschen. Wir haben ja ganz unterschiedliche Ängste. Und wenn ich heute Morgen rumgehen würde und ihr ehrlich wärt und ich euch fragen würde, was sind denn eure Ängste, die ihr mitgebracht habt heute Morgen zum Gottesdienst oder als ihr heute Morgen die Telefone angemacht habt oder den Computer dann hochgefahren habt, halt nicht. Was sind denn eure Ängste? Da würde man sagen, ah, ich habe Angst nicht vor der nächsten Untersuchung, nicht ob der Tumor tickt, ob das alles auch hinhaut. Ich habe Angst davor, meinen lieben Ehemann zu verlieren. Ich habe Angst davor, wenn wir jetzt in Urlaub fliegen. Ich habe Höhenangst halt nicht. Ich habe Angst, dass es meiner Gesundheit nicht so läuft. Ich habe da Angst um die Ehe meiner Kinder und nicht. Alles voller Ängste. Weißt du, gibt es ganz viele, aber eine Angst, neben all den Ängsten, die wir haben, ist die allerschlimmste, ist die Angst vor Menschen, ist die Angst vor Menschen. Angst vor dem Boss, der mich nächste Woche wieder zusammenfaltet, halt nicht. Angst vielleicht vor meinem Ehepartner, der sich so als herrische Ehefrau, der herrische Ehemann rausgespiegelt hat, nicht. Angst vor meinen Kindern, vor denen ich nicht traue, das Evangelium zu verkündigen. Angst vor meinem Nachbarn, der ebenso streitsüchtig ist, halt nicht. Ängste, die uns da beherrschen. Und die Angst vor den Menschen ist was ganz Furchtbares, denn die hemmt uns immer wieder da, Jesus Christus zu bekennen und auf Gott zu kommen. Und Gott verbietet die Angst vor den Menschen, halt nicht. Fürchtet euch nicht vor denen. Jesus ist jetzt nicht hier irgendwie blind oder weiß, dass Menschen furchtbar sein können. Er sagt schon, fürchtet euch nicht vor denen, die euch den Leib nehmen können, die euch töten können. Also das wirklich, wo man sagt, der weiß darum, dass Menschen anderen Böses antun. Aber vor denen braucht er keine Angst zu haben. Denn wenn wir Angst vor Menschen haben, dann geht alles den Berg runter. Leider haben auch Kinder Gottes, die Freunde Jesus, immer wieder Angst. Die Bibel berichtet da ganz offen davon. Also der König Saul, der war ja der Gesalbte Gottes. Da ist es so, als er das Heer der Philister sah, so heißt es 1. Samuel 28, fürchtete er sich und sein Herz verzagte. Er hat Schiss vor denen. Als David einige Jahre zuvor auch wieder vor dem Heer der Philister, hat er keine Angst, weil er vor Gott Ehrfurcht hat, kommen wir gleich im dritten Punkt zu. Aber er hat Angst vor Menschen, da macht Saul ganz vieles falsch und das Königreich wird ihm genommen. Elia, der große Prophet, als die Isabel ihm mit dem Tode bedroht, die Frau des Königs, da heißt es in 1. Könige 19, da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda. Auch ein Gottesmann, der Angst vor Menschen hat, vor so einer Frau. Die Jünger, als Christus gestorben ist halt nicht, da heißt es von ihnen, am Abend aber des ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden. Die haben dem nicht geglaubt, was Jesus gesagt hat, dass er auferstehen würde. Die hatten Angst, die waren zusammen und hatten die Türen zugemacht, weil sie Angst hatten, uns geht es jetzt genauso wie Jesus. Oder Galater 2, so eine ganz unbedeutende Furcht, nicht? Eigentlich ist es erlaubt, mit den Heiden zu essen, aber Petrus isst nicht mit den Heiden, sondern zieht sich zurück, was er zunächst getan hat. Da heißt es Galater 2,12, denn bevor einige von Jakobus kamen, aß Petrus mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete, weil er Angst hatte halt nicht. Die Menschen sagen etwas über mich, was meine Stellung so ein bisschen in Jerusalem gefährden könnte halt nicht. Jesus, Gott weiß, dass wir Angst waren. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und deshalb verbietet uns Jesus Menschenfurcht. Menschenfurcht sollen wir nicht haben. Menschenfurcht sollen wir nicht haben. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Fürchtet euch nicht vor Menschen. Das ist die Botschaft an dich. Fürchte dich nicht vor Menschen, nicht vor deinem Nachbarn, nicht vor deiner Ehefrau, nicht vor deinem Vorgesetzten, nicht vor den Menschen um dich herum. Fürchte du dich nicht vor Menschen. Wenn wir Menschenfurcht haben, dann rasen wir auf eine der gefährlichsten Klippen zu, von denen unser Glauben gefährdet ist, weil nämlich dann in unserem Glaubensboot Jesus nicht am Ruder sitzt. Wenn wir Menschenfurcht haben, dann steuert uns der Teufel. Es gibt ganz unterschiedliche Versuche, Angst zu erklären. Das sind ganz interessante Modelle. Da haben wir schon mal einen eigenen Gottesdienst drüber gemacht. Halt nicht, dass es psychoanalytische Erklärungsversuche gibt, dass es lerntheoretische Erklärungsversuche gibt, halt, dass es kognitionstheoretische Erklärungsversuche gibt und das ist alles weltlich und irdisch ganz interessant und nett zu lesen. Aber die Wirklichkeit ist, was der Hintergrund und die Ursache von Angst ist, dass es einen Teufel gibt, einen Widersacher, der für unser Leben die Angst will und dass er uns gerade immer wieder mit Menschenfurcht impfen will. Menschenfurcht führt immer wieder zu Kleinglauben, führt immer wieder dazu, dass wir im Glauben Schiffbruch erleiden. Wie der König Saul, der hat Angst vor Menschen und erleidet Schiffbruch. Wenn wir dieses haben, Menschenfurcht, wenn wir dem des Teufels nachgehen, dann führen wir ein Leben wie in der Geisterbahn, wortwörtlich. Dann trauen wir uns hier nicht, dann werden wir dort gehemmt, dann wird es immer kleiner. Menschenfurcht hemmt uns und beklemmt uns und hat ganz, ganz schlimme Auswirkungen auf unser Leben. Wenn ihr Schiss vor eurem Nachbarn habt, nicht mehr traut, aus der Haustür rauszugehen, halt, habt ihr ein beklemmtes Leben. Wenn ihr Schiss und Angst vor eurem Chef habt, halt, das ist ein furchtbares Leben, wenn man dann ein Drittel seiner Lebenszeit halt mit so Menschen verbringen muss. Wenn man Schiss vor seinem Ehepartner hat, das ist furchtbar halt. Aber das müssen wir nicht. Wir als Christen, wir brauchen keine Angst vor Menschen zu haben, weil Jesus Christus da ist. Ganz im Gegenteil, wenn wir Menschenfurcht haben, so ist das Abwesenheit von Vertrauen, so ist das Abwesenheit von Glauben und ist in letzter Konsequenz Unglauben, weil ich Gott nicht vertraue, sondern weil ich auf Menschen gucke. Deshalb sagt Gott dir heute Morgen zu, dir ist es verboten, Menschenfurcht zu haben. Du sollst keine Menschenfurcht haben. Ganz gleich, wer er oder sie oder welche Gruppe von Menschen da sind, die dir vermeintlich irgendetwas tun können, du sollst keine Furcht haben. Du sollst keine Furcht vor Menschen haben. Du wirst jetzt vielleicht sagen, ja und, wie soll ich das denn hinkriegen? Das ist ja leicht gesagt, der Latz hat es ja gut, nicht? Der hat nur so einen netten Kirchenvorstand halt, nicht? Der hat auch eine nette Ehefrau halt, nicht? Aber der müsste mal meinen Chef kennen und meine Ehefrau. Und dann wüsste der, was Menschenfurcht ist. Da kann ich dir nur eins sagen. Die wirksamste Medizin für Menschenfurcht ist Gottesfurcht, ist Gottesfurcht. Und wenn du merkst, ich habe Menschenfurcht, dann bitte, dann brauchst du Gottesfurcht. Und damit kommen wir zum dritten Punkt dieser Predigt halt, die dritte Botschaft an dich, habe Furcht vor dem Herrn. Also die Furcht vor den Menschen, die Furcht in dieser Welt, Angst, zu wenig Geld zu haben, nicht genug geliebt zu werden, halt krank zu werden, das ist alles striktestens verboten. Ist aber eine Furcht, die ist geboten in der Bibel. Das ist die Furcht vor dem Herrn. Man muss das unterscheiden halt. Angst haben und Ehrfurcht, so ist das vielleicht am besten ausgedrückt. Wir sollen in dieser Welt vor niemandem Angst haben. Nicht vor Menschen, nicht vor unserem Tod, nicht vor Krankheit, nicht vor irgendetwas. Das Einzige, was wir haben sollen, ist Ehrfurcht. Hab keine Menschenfurcht, hab Gottesfurcht. Und wenn du Gottesfurcht hast, dann wirst du sehen, wie die Menschenfurcht weicht. Das ist die Medizin gegen die Menschenfurcht. Lukas 12 sagt Jesus, ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Der ist zu fürchten. Der Herr über Leben und Tod. Und nicht nur über Leben und Tod in dieser Welt, sondern auch über Leben und Tod in der ewigen Welt. Vor dem sollen wir Ehrfurcht haben. Luther hat einmal gesagt, Gottesfurcht ist nichts anderes als Ehrfurcht. Da fragen die Leute immer wieder, ja, was ist denn Gottesfurcht? Wie kann man das denn fassen? Was ist Gottesfurcht? Ich will es versuchen zu erklären. Gottesfurcht ist das Bewusstsein der unüberbietbaren und ewigen Autorität des Herrn. Ist das Bewusstsein der absoluten Heiligkeit des dreieinigen Gottes. Ist das Bewusstsein der Allmacht und Allwissenheit des Herrn. Ist das Bewusstsein der fortwährenden Notwendigkeit der Anbetung zu diesem Herrn und Gott. Und ist das Bewusstsein, dass dieser Gott mich liebt und mir deshalb nichts passieren kann. Das ist für mich Gottesfurcht. Wer dieses Bewusstsein hat, der lebt in Gottesfurcht. Und jetzt werdet ihr sagen, ja, wie komme ich denn dahin, dass ich dieses Bewusstsein habe, dass er die unüberbietbare Autorität ist, dass er absolut heilig ist, halt, dass er die Allmacht ist, dass er mich liebt. Wie komme ich denn dahin? Jetzt komme ich wieder zu meinem Standardprogramm. Die drei Bs. Buße, Beten, Bibel. Wenn du die Gottesfurcht nicht hast, sondern wenn dich Menschenfurcht erfüllt, dann gehst du als erstes auf die Knie und bringst dein zerknirschtes Herz vor den lebendigen Gott und bekennst deine Schuld. Herr, ich bekenne dir, dass ich Menschenfurcht hatte, dass ich gekniffen habe vor meinen Arbeitskollegen, dass ich Angst hatte vor meinem Chef, dass ich mich fürchte vor meiner Ehefrau. Das bekennst du erst mit dem lebendigen Gott, dass er dich reinigt. Und dann bittest du ihm im Gebet, Buße, Beten, dann bittest du im Gebet, Herr, mach mich frei von Menschenfurcht und schenk mir deine Gottesfurcht. Schenk mir, dass ich wirklich in der Furcht des Herrn leben kann. Ich bin ein schwacher Kandidat. Bitte schenk mir wirklich Ehrfurcht vor dir. Ich kann es nicht, schenk du es mir. Wirklich bitten, gib mir deinen guten Geist, der mich in die Ehrfurcht führt, damit ich wirklich lebe, wie du es möchtest. Und dann kommt das Dritte, jetzt sind wir wieder bei der Bibel, bei meinem Programm. Da musst du in der Bibel lesen, da musst du dich füllen mit dem, was Gott sagt. Nochmal, ich wiederhole es immer wieder hier, 2 Kapitel, 1 Kapitel Altes, 1 Kapitel Neues Testament, jeden Tag. Machst du es nicht, kannst du auch die Gottesfurcht vergessen. Dann wirst du dich mit all den anderen Dingen in dieser Welt füllen halt, nicht? Fragt euch mal, wie viel Zeit ihr mit euren Smartphones, mit euren Handys und euren Tablets verbringt und wie viel hier mit der Bibel. Dass ihr wirklich euch mit guten Dingen füllt, mit guten Informationen vom lebendigen Gott, damit er euch füllt. Und wenn ihr sagt, der Latzel bringt immer nur dasselbe Programm, immer seine drei Bs, Buße, Beten, Bibel. Seid froh, wenn es so ist, wenn hier jemand anderes steht und er fängt an, euch andere Programme zu bringen, der euch dann sagt, ja, guckt euch irgendwelche Heiligenbildchen an, da kriegst du Gottesfurcht. Oder sagt, ihr müsst irgendwelche Pilgerwege laufen, nicht? Da kriegt ihr Gottesfurcht. Könnt ihr alles vergessen, aufstehen, rauslaufen halt, nicht? Das ist das alte pietistische, das ist das alte biblische Programm halt, nicht? Damit gibt es Gottesfurcht, nicht? Darauf könnt ihr euch verlassen halt. Nochmal, Buße, Beten, Bibel halt. Dann kriegt ihr wirklich Gottesfurcht. Und dann werdet ihr leben, je mehr in der Gottesfurcht seid, weil je mehr in der Bibel lest und erkennt, wie der lebendige Gott ist, da wirst du immer mehr Ehrfurcht vor dem kriegen. Und dann interessieren dich diese ganzen sterblichen Menschen, die ja alle Geschöpfe von unserem Schöpfer sind, überhaupt nicht mehr, was sie können. Je mehr Gottesfurcht, desto weniger Menschenfurcht. Das ist eine Korrelation, nicht? Das ist wie so ein Wasserstamm. Der eine korreliert mit dem anderen. Je mehr der eine da ist, desto weniger wird das andere. Je mehr Gottesfurcht, desto weniger Menschenfurcht, desto weniger Weltangst. Und die Bibel hat große Verheißungen auf die Gottesfurcht gelegt. Die Furcht des Herrn, ich habe mal nachgeguckt, vor 7 Jahren einen Gottesdienst darüber gemacht zum Thema Gottesfurcht. Was Gottesfurcht bringt, die Furcht des Herrn. Da müsste man in der Bibel lesen, nur im Buch der Sprüche, nicht, dass Gottesfurcht mehr an Gesundheit bringt. Also wer von euch daran interessiert ist, dass er ein gesünderes Leben führt, Sprüche 10, Vers 27, die Furcht des Herrn mehrt die Tage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Jetzt sagt nicht, der Latzel verkündigt hier Wohlstandsevangelium oder irgendwie so ein Gesundheitsmittel. Das sagt die Bibel. Also, oder wenn es euch besser gehen soll, insgesamt nicht nur gesundheitlich, auch persönliches Wohlergehen. Nochmal, Sprüche 22, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn, der Lohn der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre. Oder wenn du schutzbedürftig bist, wenn du dich hilflos fühlst, Psalm 16,6, durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse, man kommt erst gar nicht in schwierige Situationen hinein. Oder Psalm 34, der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten und er befreit sie, er führt sie heraus. Also, da liegen große Verheißungen auf der Furcht des Herrn. Du führst ein besseres, ein gesegneteres Leben, wenn du in der Gottesfurcht stehst. Ich sage jetzt nicht, dass du dann unbedingt mehr Geld am Konto hast, aber du wirst ein glücklicheres, gesegneteres Leben führen. Das verheißt dir die Bibel. Kein einfacheres Leben. Du wirst auch in Verfolgung hineingehen halt nicht. Wenn du immer weniger Angst und Furcht vor Menschen hast, nicht, dann wird manches schwieriger. Das haben wir ja gesehen hier bei den Aposteln, die in Apostelgeschichte 5 dann gefoltert wurden. Und als sie aus der Folter rausgehen, was ist da? Da sagen sie nicht, oh, wie furchtbar, der Herr hat uns da Falsches verheißen. Die schlagen die Hände und sagen, Halleluja, danke, dass wir im Namen des Herrn gefoltert worden sind. Die führen ein glücklicheres Leben. Wir sind aufgerufen, in der Gottesfurcht, in der Ehrfurcht zu leben. Und das ist die dritte Botschaft an dich. Nachdem dir Gott gesagt hat, dass er sich um alles in deinem Leben kümmert, dass deine Haare gezählt sind, nachdem er dir gesagt hat, du brauchst keine Angst haben vor irgendwelchen Menschen in dieser Welt, sagt er dir als Drittes, das ist die Botschaft, die er dir zuruft an den Vokabit, hab Ehrfurcht vor mir, leb in der Furcht des Herrn. Und jetzt kommen wir zum Vierten. Und diese ersten drei Punkte, die sind so ein bisschen, ich will nicht sagen, das Vorspiel dafür, und jetzt kommt eigentlich der Hauptpunkt, aber so ist es tatsächlich. Das ist die Vorbereitung für das. Die Punkte 1, 2 und 3 münden in dem vierten Punkt hier in dieser Perikope, in diesen Predigtversen halt, die ich vorgetragen habe. Die vierte Botschaft an Invokabit, wo Gott dir zuruft, die lautet, bekenne mich vor den Menschen. Lukas 12, 8 bis 9 heißt es, ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden von den Engeln Gottes. Gott ruft dich auf, ihn zu bekennen. Wissen, dass das nicht einfach ist in dieser Welt. Aber noch ist Gnadenzeit, da haben wir zu Beginn des Gottesdienstes drüber gesprochen, und noch können wir ihn in dieser Welt bekennen. Noch gibt es die Möglichkeiten, freien Zugang zum Evangelium, zum Wort Gottes zu schaffen. Und unsere Aufgabe in dieser Welt ist, den lebendigen Gott zu bezeugen, zu bekennen. Und wir brauchen uns keine Gedanken darüber zu machen, was dann passiert. Ja, das wird Schwierigkeiten geben. Das Bekenntnis von Jesus Christus wird entweder begeistert angenommen von Menschen oder heftigst bekämpft. Das ist so in dieser Welt. Aber wir brauchen uns keine Gedanken zu machen. Und ich will uns Mut machen, treu den Herrn zu bekennen. Er hat unsere Haare gezählt. Er hat uns frei gemacht von Menschenfurcht. Und wenn wir in der Gottesfurcht sind, dann wird das automatisch sein, wenn wir erkannt haben, dass der Allmächtige da ist, dass wir ihm die Ehre, den Lobpreis geben und dass wir das auch von Menschen bekennen und bezeugen. Ich wiederhole nochmal, was ich zu Beginn des Gottesdienstes gesagt habe. Wir befinden uns in einer Phase der schlimmsten Verfolgung von Christen, die es jemals gegeben hat. Das ist zahlmäßig das, was in Rom gewesen ist, was im Mittelalter gewesen ist, nichts dagegen. Nochmal, im letzten Jahr sind 100.000 Christen um ihres Glaubens willen getötet worden. Und das ist jetzt nicht irgendeine christliche Organisation, die das festgestellt hat. Das ist der EU-Sonderbeauftragte für Religionsfreiheit, Jan Fiegel, gewesen, der das in seinem letzten Jahresbericht festgestellt hat. 100.000 Menschen, das sind annähernd 400 Menschen jeden Tag, die um ihres christlichen Glaubens getötet werden. In Afrika und in Asien passieren derzeit Genozide an den Christen. Und es wird geschwiegen, es wird ganz weit geschwiegen, sowohl von der Politik wie auch von den Kirchen. Es wird viel zu wenig dagegen getan, dass das in das öffentliche Bewusstsein der Leute hineinkommt. Und ich möchte euch das mitgeben, bitte betet für die Brüder, wenn man damit Kontakten hat. Wir werden ja über Pfingsten beim Martini-Kongress werden wir von der HMK, von der Hilfsaktion Märtyrerkirche, Manfred Müller da haben. Und was der dann berichtet, der sagt immer wieder, denen ist es nur wichtig, dass wir für sie beten, dass sie im Glauben stark bleiben. Das möchte ich euch als eines mitgeben. Aber das andere, was wir lernen können, was die zum Teil auf sich nehmen, diese Brüder und Schwestern, die wirklich zum Teil Angst haben müssen, zusammen in Gottesdienst zu gehen, hat mir Manfred Müller berichtet, da gibt es in Nigeria Familien, da geht die Frau in den einen Gottesdienst, der Mann in den anderen, und nicht, weil sie konfessionsverschieden sind, sondern weil sie sagen, wenn unsere Kirche diesen Sonntag in die Luft gejagt wird, nicht, dann ist für unsere Kinder wenigstens einer da. Und diese Menschen, die so treu bekennen, vom IS, anderes Beispiel in Syrien, hat man vor einiger Zeit 20 Mönche umgebracht. Und die hatten die Wahl, Kreuz ablegen oder erschießen. Die haben anders als unser Kalfakter, der EKD vorsteht, der Bedford Strom, das Kreuz nicht abgelegt. Und dafür haben sie die Kugel kassiert und sind enthauptet worden halt. Wenn ich das höre, da frage ich mich, was machst du eigentlich, Olaf Latzl, in dieser Welt als Zeuge für mich? Du lebst hier in Saus und Braus, nicht? Dir geht's gut und du kannst frei und unverboten verkündigen und bezeugen. Also nicht nur, dass ich euch hier diese Predigt mitgebracht habe in dem Ruf, nicht nur, dass ich am Dienstag gemerkt habe, hoppla, der Herr gibt mir was, damit ich das hier als Predigtstoff verarbeiten kann. Da hat er mir auch nochmal klar gesagt, bekenne mich vor den Menschen. Ob das hier die verdorbenen Leiter in unseren Landeskirchen sind, halt nicht, die an Jesus Christus nicht kennen, halt nicht. Ob das die Welt ist, bekenne mich vor den Menschen. Mach dir bloß keine Gedanken darum, ob eines Tages deine Beamtenpension ausgezahlt wird oder sonst irgendwas. Bekenne mich treu und fröhlich. Auch in deiner Gemeinde, ob die es hören wollen oder nicht wollen, bekenne mich fröhlich. Das ist wichtig. Und das möchte ich dir zurufen halt. Jesus Christus sagt zu dir, guck doch mal auf dein Leben. Guck doch mal ganz genau hin. Ich zähle jedes deiner Haare und guck doch mal objektiv, wie gut es dir geht, was du für Möglichkeiten hast und wie du dir aber in die Hosen machst vor Menschen und mich nicht bezeugst. Bitte komm neu in die Gottesfurcht und bekenne mich. Ich sage euch das in aller Konsequenz, nicht ich, sondern Jesus sagt euch das. Wenn ihr den Heiland in dieser Welt nicht bekennt, dann bezeugt er euch nicht vor den Engeln und nicht vor seinem Vater. So sagt es die Schrift hier mit dem klaren Wort. Aber wenn ihr es tut, wird der lebendige Gott euren Namen aussprechen. Und in das Bild denkt euch mal rein. Ihr seid bei euren Arbeitskollegen oder bei eurem Kegelverein, die alle den Herrn Jesus nicht kennen, und ihr bezeugt Jesus Christus. Und die machen sich über euch lächerlich und sonst irgendetwas, weltlich keine tolle Geschichte. Aber dann dürft ihr wissen, dass der Heiland Jesus Christus, der lebendige Gott, euch bezeugt mit seinem Namen in der Ewigkeit. Das ist was. Das ist unglaublich auferbauend. Und wenn man das weiß, dann nimmt man ganz, ganz vieles auch auf sich. Ich habe mir überlegt, was bringe ich euch so als Mutmachgeschichte mit? Und dann habe ich nochmal so geguckt, nicht so Märtyrergeschichten. Bitte guckt euch das mal an, was Brüder und Schwestern in der Kirchengeschichte alles erlebt haben, was Menschen auf sich genommen haben und haben Jesus bezeugt und sind nicht ein Millimeter abgefallen, obwohl es manchmal ganz einfach gewesen wäre. Ich habe eine Geschichte gelesen, halt noch einmal von den 5 Blutzeugen von Lyon. Das waren reformierte Christen, die hatten bei Calvin studiert in Genf. Und die sind dann ganz junge Männer, 5 tolle junge Männer gebildet, die sind dann zu Ostern 52 in das katholische Lyon gezogen und wollten dort missionieren und den Menschen die Botschaft bringen. Und die sind dann ganz schnell verhaftet worden und wurden verhört. Und in den Verhören hat man ihnen immer wieder Brücken gebaut, weil die ganze reformierte Welt protestierte halt und der französische König eigentlich wollte, die sollten raus, wenn die so ein bisschen kooperativ sind, nicht so ein bisschen einlenken, dann lassen wir. Aber die haben die eingelenkt. Als sie verhört wurden, haben die klar erklärt, wie das mit dem Abendmahl ist. Dass der katholische Brauch Quatsch ist. Die haben erklärt, dass es im Papsttum nicht so ist, dass es einen gibt, der den Glauben alles überwacht. Die sind ganz klar bei der biblischen Lehre geblieben, halt nicht. Das ist ganz toll zu sehen, wenn die da erklärt haben, wie das ist mit dem Gebet für die Toten, dass das nichts bringt. Ganz wunderbar, alle Brücken, die die Verhörenden gebaut haben, haben die nicht genommen. Und dann kam es so, dass sie eben im Gefängnis blieben und schließlich zum Tode verurteilt wurden. Im Gefängnis haben die missioniert. Die haben gesagt, jetzt sind wir hier, da haben die sich nicht in die Hosen gemacht und sonst was, sondern haben missioniert, haben sich gegenseitig auferbaut, auch die Mitgefangenen. Da ist die Rede davon, dass sie einen Mörder bekehrt haben im Gefängnis. Und als dann der Tag ihrer Hinrichtung war, dann sind sie zum Schafott zum Verbrennen gebracht worden. Die haben sie nicht mal geköpft, die haben sie verbrannt. Da sind sie dort zum Scheiterhaufen gebracht worden. Da haben sie das Glaubensbekenntnis aufgesagt und haben den Zuhörenden Worte Jesu Christi aus der Bibel zugerufen. Und sich gegenseitig noch am Scheiterhaufen Worte zugerufen halt nicht. Und als sie gefragt worden sind halt, was hat's eine letzte Bitte, was sollen wir tun? Hat einer sich freibinden lassen, ist er zu den anderen 4 Brüdern hingegangen und hat die gestärkt und bleibt nur stark, bleibt beim Herrn Jesus Christus halt nicht. Und dann hat man sie verbrannt bei lebendigem Leibe. Das sind Blutzeugen für unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn ich diese Geschichten lese, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, was Männer und Frauen auf sich genommen haben, um wirklich Christus zu bezeugen. Da frage ich mich nochmal, was machst denn du eigentlich? In dem Land, wo du lebst, wo du diese Freiheiten hast und die Möglichkeiten sind. Und da werde ich neu motiviert, Jesus Christus zu bezeugen. Und ich möchte euch Mut machen, Jesus Christus zu bezeugen. Hinzugehen für die Welt. Und auch wenn ihr nicht besonders gut reden könnt, egal wo ihr steht, da wo der Herr euch hinstellt, da wo ihr merkt, jetzt ist einfach Gelegenheit, nicht Zeugin und Zeuge für Jesus Christus zu sein. Bitte, dann tut es. Egal was ihr zu erleiden habt. Und das ist ja Gott sei Dank, wir sagen es ganz bewusst, Gott sei Dank in unserem Vaterland so, dass wir nicht viel zu erleiden haben. Ein paar dumme Sprüche, die wir uns anhören müssen, ist ja meistens das Einzige halt, nicht? Bitte tut es und bezeugt unseren Herrn und Heiland zur Zeit wie zur Unzeit, ihm zur Ehre und euch zum Segen. Sonntag Invocavit, Gott ruft uns an, er spricht zu uns und es sind 4 Botschaften, 4 Anrufe, die du heute Morgen hören durftest. Erstens, Gott sagt dir, deine Haare sind gezählt. Zweitens, er sagt dir, habe keine Furcht vor Menschen. Drittens, er sagt dir, habe Furcht vor dem Herrn. Und viertens, er sagt dir, bekenne mich vor den Menschen. Möge unser Herr und Heiland diese 4 Botschaften an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, in seinem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.